D-Radio Wissen. Hörsaal.
7 Jahrzehnte Frieden in Deutschland, das hört sich nicht nur toll an, ist es ja auch, wie Hans-Jürgen Bartsch gern feststellt. Bei unserem heutigen Thema jedoch bekommt man den Eindruck, als wäre dieser Zustand viel wackeliger geworden. Ausschlaggebendes Element: die Flüchtlingskrise.
Europa galt noch bis vor kurzem als eine große Erfolgsgeschichte. Mittlerweile machen wir uns alle große Sorgen, was aus dem Projekt wird. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen die Orientierung verloren, was Europa überhaupt ist.
Hier formiert sich Widerstand, der nicht nur von der AfD getragen wird, sondern der weit in die Gesellschaft hineinreicht.
Jeder vierte Wähler in Frankreich ist bereit, für den Front National zu wählen.
Ein Anführer der polnischen Regierungspartei hat öffentlich davor gewarnt, vor den Flüchtlingen, weil sie ansteckende Krankheiten mitbringen würden.
Die Situation heute ist so schlimm, dass Großbritannien bereit ist, eine Mauer in Calais zu bauen, um den Tunnel unter dem Kanal zu schützen.
Wir sind nicht gegen die Einwanderung an sich, sondern gegen die unkontrollierte Einwanderung.
Der Spaltpilz in der Gesellschaft wächst und gedeiht. Dietmar Herz wird gleich ansprechen, dass sich Flüchtlingskrise und Islamdebatte seiner Meinung nach in unserem Land zu einer gefährlichen Mixtur zusammenbrauen. Herz ist einer der Diskutanten in unseren beiden Sendungen heute und morgen. Adam Michnik spricht gar von einem Wiedererwachen alter Dämonen und der Historiker Dandina sieht in der gesamten Europäischen Union gleich mehrere Krisen mit sogenannten Sollbruchstellen, die sich überlagern und immer größere Ausmaße annehmen. Um den aktuellen Zustand Deutschlands und auch den der Europäischen Union dreht sich diesmal der Hörsaal auf D-Radio Wissen. Neben Dietmar Herz, Professor für vergleichende Regierungslehre, und dem Historiker Professor Dandina haben wir noch weitere internationale Experten zu Gast. Den Publizisten Adam Michnik aus Polen, Professor Etienne François von der Pariser Sorbonne und den Politikwissenschaftler Hans Kutnani vom German Marshall Fund. Die Herren haben sich im Jüdischen Museum zu Berlin getroffen und über das Thema sinniert: Krisenzeiten. Über die Bedeutung der Vergangenheit für die Politik der europäischen Staaten in den gegenwärtigen Krisen. Die Moderation der Veranstaltung hat Ines Pohl, die USA-Korrespondentin der Deutschen Welle und angehende Chefredakteurin, geführt. Sie stellt euch die Teilnehmer zunächst ausführlich vor.
Ich habe mich wirklich geehrt gefühlt und auch wirklich gefreut über diese Einladung heute, weil natürlich das Thema Flüchtlingskrise, Globalisierung, aber natürlich auch Europa an sich ein großes ist, was die ganze Welt bewegt. Ich bin jetzt in Washington, natürlich blickt die Welt derzeit auch auf die Wahlen. Wird es Trump tatsächlich schaffen oder doch Hillary Clinton? Aber auch Europa und vor allen Dingen Deutschland spielt eine Rolle in den Vereinigten Staaten, wie, glaube ich, schon lange nicht mehr. Also insofern wird auch das nächste Jahr in Deutschland die Bundestagswahlen sehr, sehr genau beobachtet werden. Europa galt noch bis vor kurzem als eine große Erfolgsgeschichte. Mittlerweile machen wir uns alle große Sorgen, was aus dem Projekt wird. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen die Orientierung verloren, was Europa überhaupt ist. Ist es die Eurozone? Ist es die Europäische Union? Gehört Putins Russland nicht eigentlich irgendwie auch zu Europa? Ich glaube, dominiert werden diese Fragen natürlich derzeit von der sogenannten oder tatsächlichen Flüchtlingskrise. Insofern werden wir da sicher einen Schwerpunkt drauf setzen. Aber wir sind eingeladen vom Jüdischen Museum. Insofern geht es heute nicht darum, kurze, oberflächliche politische Analysen hier abzuliefern auf dem Podium, sondern wir wollen uns immer auch in der Geschichte verorten und betrachten, warum in den verschiedenen Kontexten, in den verschiedenen Ländern, wie diskutiert wird. Und das tun wir mit einem wirklich hochkarätig besetzten Podium. Also Glückwunsch. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Adam Michnik. Er ist Ihnen sicher allen bekannt, ein polnischer Essayist und politischer Publizist. Er ist Chefredakteur, Gründungschefredakteur, darf man sagen, der größten liberalen Tageszeitung des Landes, Gazeta Wyborcza. Er war als Oppositioneller Mitglied natürlich von Solidarność und wurde auch mehrmals inhaftiert. Er hat 1988 an den Gesprächen am runden Tisch teilgenommen, kann uns also sicher viel auch aus der Vergangenheit erzählen. Herzlich willkommen, toll, dass Sie heute bei uns sind. Professor Dandiner ist mehrfach ausgezeichneter Historiker und politischer Schriftsteller. Er ist Professor für moderne Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem und war bis 2014 Direktor des Simon Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte. Seine Schwerpunkte sind die Studien zur Bedeutung der jüdischen Lebenswelten in Europa. Er sagt, er kann nicht aus Deutschland erzählen, aber er kann natürlich auf Deutschland blicken. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Perspektiven. Herzlich willkommen. Etienne François sitzt neben mir, Historiker, Professor Emeritus für Geschichte am Frankreich-Zentrum der FU Berlin. Frankreich, Deutschland, der große Motor der Europäischen Union, der heftig ins Stottern geraten ist, die große Bremse. Was wird sein, wenn Marine Le Pen nicht mehr mit Angela Merkel zusammen Europa retten soll? Ganz toll, dass Sie da sind. Er hat unglaublich viel geschrieben, natürlich in seinem langen akademischen Leben. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen Nation und Emotion, Deutschland und Frankreich im Vergleich. Die Expertise werden wir heute sicher auf dem Panel abfragen. Herzlich willkommen. Bonsoir, Monsieur. Dietmar Herz ist aus vielen Gründen spannend. Ich finde es besonders spannend, weil er auch Staatssekretär war 2009 bis 2015 im Thüringer Justizministerium. Im Vorgespräch habe ich gesagt, Sie sind auch einer, der was aus dem richtigen Leben erzählen kann. Da hat er natürlich gesagt, ich bin Politikwissenschaftler und Jurist. Das ist für mich auch das richtige Leben. Natürlich ist es das auch. Sie sind der Gründungsdirektor der Willy Brandt School of Public Policy, Professor der, sowas gibt's, vergleichenden Regierungslehre. Hat sich natürlich viel mit politischen Theorien beschäftigt, ist als Wessi ein halber Ossi geworden. Es wird natürlich spannend sein, auch diese Perspektive zu hören. Herzlich willkommen, Herr Herz. Herr Kundnani mit dem schönen Vornamen Hans, der nicht deutsch ist, sondern niederländisch, ist Brite. Politikwissenschaftler, Journalist, Autor, jetzt Senior Transatlantic Fellow beim German Marshall Fund of the United States in Washington. Wir werden bald Nachbarn sein, darauf freue ich mich, da gehe ich jeden Tag lang zur Arbeit, das wird sicher spannend. Er hat wirklich ein empfehlenswertes Buch geschrieben, viele, aber sein jüngstes, 2016 publiziert, German Power, das Paradox der deutschen Stärke. Wir freuen uns sehr auf Ihre Einblicke und auf Ihre Thesen heute auf dem Panel hier. Herzlich willkommen. Sodele. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir mit einer kleinen Runde anfangen. Jeder kriegt 3-4 Minuten, meine Herren, zu der Frage, wie das Thema Flüchtlingskrise in ihren verschiedenen Kontexten und Hintergründen und Schwerpunkten diskutiert wird. Herr Herz, ich würde gerne mit Ihnen anfangen.
Die Flüchtlingsproblematik oder die Flüchtlingskrise, und dazu gehören ja viele andere Dinge auch, also die Frage des Zugangs zum Asyl, Migration und Einwanderung, wir werfen das immer unter dem Heading Flüchtling durcheinander, eigentlich müsste man das trennen. Das überlagert auch ein Jahr, nachdem Angela Merkel ihren historischen Satz sagte, die politische Diskussion, wobei sich das natürlich in Deutschland sehr stark unterscheidet. In Thüringen würden Sie eine ganz andere Perspektive bekommen als in den großen Ballungsräumen im Westen, in Köln oder in München oder in Bayern, auch auf dem Land. Wir haben es hier nicht nur mit der pragmatischen Politik zu tun, wie geht man um mit dieser Situation, also welche Lösungen werden erarbeitet, sondern wir haben es auch sehr stark mit Perzeptionen zu tun. Thüringen ist das Land, das noch weniger Flüchtlinge hat wie Mecklenburg-Vorpommern. Aber wenn Sie die Bevölkerung fragen würden, dann würden die von riesigen Zahlen sprechen und von großen Veränderungen, die sich vollzogen haben. Das hat sicher auch mit dem Einfluss der Medien zu tun oder mit der Wahrnehmung der Berichterstattung. Über das muss man sicher auch noch sprechen. Und es gibt noch zwei weitere Phänomene, die dadurch Auftrieb bekommen haben und die beide, finde ich, sehr problematisch sind. Wir haben in Deutschland, ähnlich wie in anderen Ländern, aber für unseren Diskurs eigentlich fremd in den letzten Jahren, eine Islamdebatte bekommen. Mhm. Eine Islamdebatte, die sich auch in einem virtuellen Bereich der Perzeption abspielt zum Teil, weil es, so wie es kaum Flüchtlinge gibt in den ostdeutschen Bundesländern, jetzt spreche ich sozusagen als Ossi, ne? Gibt es natürlich auch weniger islamischen Einfluss, aber der wird ganz anders wahrgenommen. Der wird als Bedrohung wahrgenommen, als gegen Deutschland gerichtet, als eine starke Kraft der Veränderung. Das ist er nicht, aber so wird er wahrgenommen.
Und also haben wir eher eine Islamkrise als eine Flüchtlingskrise?
Wir haben beides. Wir haben beides und das wird immer miteinander verbunden. Und die Argumente für das eine werden für das andere verwandt. Ja, das wird wechselseitig ausgeglichen. Also wir haben in Erfurt zum Beispiel eine Diskussion um den Bau einer sehr bescheidenen kleinen Moschee am Stadtrand, eigentlich schon außerhalb der Stadt. Aber hier formiert sich Widerstand, der nicht nur von der AfD getragen wird, sondern der weit in die Gesellschaft hineinreicht. Und die zweite Entwicklung, die betrachte ich noch als problematischer. Wir erleben ein Wiedererstarken alter Diskussionsmuster. Völkische Ideen treten auf, Ideen von Identität, die identitäre Bewegung wird stärker, Ideen von Homogenität, der Notwendigkeit von Homogenität, einer Reinterpretation der Geschichte. All das spielt in der Diskussion doch wieder eine beachtliche Rolle. Man muss sich jetzt natürlich sehr kritisch fragen, dringt auch diese ideologische Komponente in die Bevölkerung wirklich vor? Da gibt es verschiedene Meinungen. Ich glaube, sie dringt langsam über diesen Homogenitätsgedanken, die Frage, wer gehört zu uns, ja, und wer gehört nicht zu uns, die und die anderen, dringt ja doch sehr viel mehr ein, als wir das eigentlich im öffentlichen Diskurs wahrhaben wollen. Und dieses Amalgam bildet sozusagen die Diskussion um die Flüchtlingskrise, die pragmatisch in einem Land wie Thüringen eigentlich gelöst ist. Unsere meisten Flüchtlingsheime, die errichtet worden sind vor einem Jahr und in den Monaten auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise, die stehen heute leer. Mhm. Ja,
also vielen Dank, vielleicht lassen wir es mal dafür aus Ihrer Perspektive. Vielen Dank dafür, Herr Michnik. Wie wird die Flüchtlingskrise in Polen diskutiert? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, wer gehört aus der Perspektive von Polinnen und Polen nach Polen?
Polska jest krajem olbrzymiego sukcesu przez ostatnie 25 lat. I z tego punktu widzenia
ein Land mit einem riesigen Erfolg in den letzten 25 Jahren, ein sehr erfolgreiches Land. Daher ist es sehr schwierig zu verstehen, die Dynamik, die Entwicklung der letzten Monate.
Z jednej strony jest trochę tak jak w Thüringii.
Einerseits ist es vielleicht etwas wie in Thüringen. Also in einem Land mit kaum Flüchtlingen oder in Polen ohne Flüchtlinge gibt es eine Anti-Flüchtlingshysterie. Aber das scheinen wir gut zu können. Wir Polen, mich erinnert das etwas an das Jahr 1968, wo in einem Land ohne Juden eine große Welle des Antisemitismus möglich war. Also in einem Land ohne Juden haben wir es geschafft, gegen die Juden zu kämpfen.
Ja, ich denke, dzisiaj w Polsce obserwujemy te same procesy, co w całej Europie i w Ameryce.
Ich glaube sagen zu können, dass wir in Polen heute die gleichen Prozesse, die gleichen Phänomene beobachten können wie in ganz Europa und in Amerika. Europa und Amerika scheint brauner zu werden.
Więc jak mnie Amerykanie się pytali, co się w Polsce dzieje.
Als ich in Amerika gefragt wurde, was ist denn in Polen los, dann habe ich gesagt, dass ich mich eigentlich sehr freue, wenn ich mir Amerika anschaue und Trumps Erfolg, so freue ich mich, weil nicht nur die Polen verrückt geworden sind.
Jeszcze? No i ja. W tym sensie ja myślę, że ten kryzys jest głęboki, ale jeśli chodzi o Polskę, to ja wciąż wierzę, że to jest wypadek na drodze.
In diesem Sinne ist das eine tiefe Krise in Bezug auf Polen. Glaube ich, will ich glauben, dass es ein Unfall ist und dass wir es schaffen, diese islamophobe Seuche einfach abzuschütteln und wieder normal zu werden.
Ale ja mam wrażenie, że obserwujemy jakby przebudzenie się demonów.
Mein Eindruck ist es, dass wir ein Wiedererwachen von alten Dämonen erleben. Die totgeglaubten Dämonen wachen auf und haben Einzug in die Salon.
Lider partii, która w Polsce rządzi, publicznie przestrzegał.
Ein Anführer der polnischen Regierungspartei hat öffentlich davor gewarnt, vor den Flüchtlingen, weil sie ansteckende Krankheiten mitbringen würden.
Mówił też, że przyjadą muzułmańscy terroryści, którzy będą gwałcić nasze katolickie kobiety.
Er sagte auch, dass muslimische Terroristen zu uns kommen würden, die unsere katholischen Frauen vergewaltigen würden.
On jest tak homofobiczny, że ja kiedyś pytałem, właściwie on powinien sprzyjać przyjazdowi ortodoksyjnych islamistów, bo oni są też homofobiczni. Nie wiem, czy on mnie posłuchał.
Er ist eigentlich so homophob, dass ich ihn einmal gefragt habe, er müsste eigentlich die fundamentalistischen Islamisten unterstützen, denn die wären ja ähnlich homophob. Aber ich weiß nicht, ob er richtig gehört hat, was ich meinte.
Vielen Dank erstmal aus dem Einblick, Herr François. Mann, die Franzosen haben da schon ein bisschen eine längere Tradition mit dem Front National. Die Dämonen sind schon länger aus der Flasche gelassen.
Ja, aber ehe wir vom Front National sprechen, ich würde zuerst daran erinnern, dass Frankreich das Land in Europa ist mit der längsten Tradition der Zuwanderung. Frankreich ist ein Zuwanderungsland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das hat zur Folge, dass Frankreich vermutlich das europäische Land ist, in welchem der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund, wie man hier in Deutschland sagt, am stärksten ist. Das ist das eine. Das zweite, Frankreich ist auch das Land mit der größten muslimischen Community von allen europäischen Ländern. 4 oder 5 Millionen Personen in Frankreich leben und überwiegend mit einem französischen Pass bekennen sich zum muslimischen Glauben. Und das sind zwei Kernelemente des französischen Alltags. Aber gleichzeitig, und das ist die Paradoxie, in Frankreich haben wir in Frankreich einen anti-islamischen Diskurs, der genauso scharf ist wie in Polen und stärker als in Deutschland. Nicht zuletzt, weil er sich auch aus der republikanisch-laizistischen Tradition nährt. Das heißt, die Anti-Islamisten oder die Anti-Muslime sind nicht nur Konservative aus dem rechten Lager, sondern sehr oft auch aus dem linken Lager. Und das macht die Sache nicht einfacher. Und zweitens, in einem Land wie Frankreich, wo es so viele ehemalige Ausländer gibt oder Flüchtlinge, die vor kurzem kamen, ist die Xenophobie besonders stark und die Abwehrhaltung gegen Flüchtlinge und gegen Neuankömmlinge wird immer stärker. Die Gesetzgebung zum Beispiel für die Erwerbung der französischen Staatsangehörigkeit ist strenger als hier in der Bundesrepublik Deutschland. Die Kontrollen an den Grenzen sind noch stärker. Also eine wirklich totale paradoxe Erscheinung. Von den Flüchtlingen an sich wird in Frankreich wenig gesprochen, weil deren Anzahl geringer ist als in Deutschland. Letztes Jahr gab es ungefähr 100.000 Personen, die einen Asylantrag in Frankreich gestellt haben, also 10% im Vergleich zu der Bundesrepublik. Aber andererseits gibt es sehr viele Menschen, mehrere 10.000, möglicherweise mehr als 100.000, die in Frankreich in einer halb- oder illegalen Situation leben. Und die gehören zum Alltag und dieses Problem ist nie gelöst worden. Und wir haben schließlich diese Erscheinung, die nicht ganz neu ist in Frankreich, mindestens seit 10 Jahren, diese Vororte der großen Städten, wo sich alle Negativerscheinungen der französischen Gesellschaft bündeln, die Banlieue. Und in diesen Banlieue leben Menschen, die in der großen Mehrheit einen französischen Pass haben, aber die de facto ausgegrenzt sind und keine Perspektive haben. Und das ist im Grunde die Dramatik der Situation in Frankreich mit einem letzten Punkt. Damit hatten Sie begonnen. Wir haben schließlich in Frankreich den Front National. Der Front National ist vertreten im Parlament seit 2012. Das ist bei weitem die größte Partei in Frankreich. Jeder vierte Wähler in Frankreich ist bereit, für den Front National zu wählen. Diese Partei ist extrem fremdenfeindlich, islamfeindlich, europafeindlich gegen die Europäische Union. Das ist mehr oder weniger die einzige Volkspartei, die wir in Frankreich haben. Die ist sehr stark vertreten in der französischen Gesellschaft, nicht nur durch Abgeordnete, sondern auch in Gemeinden oder in der Regional- oder in der Lokalverwaltung. Und de facto ist die Chefin des Front National, Marine Le Pen, eine ganz kluge Frau und eine ganz raffinierte Frau, die einen sehr salonfähigen Diskurs hält. Die ist die heimliche Drahtzieherin des politischen Diskurs in Frankreich. Und was wir zurzeit in Frankreich erleben, mit der Vorbereitung der Präsidentschaftswahl, die im Mai nächsten Jahres stattfinden wird, ist verheerend. Man hat den Eindruck, dass Marine Le Pen alle mehr oder weniger an ihren Flügel zieht und alle richten sich nach ihr. Einer ganz besonders Nicolas Sarkozy, der beste Wahlhelfer von Marine Le Pen, und die anderen sind zu feige, um klar Position dagegen zu nehmen und so weiter. Also wirklich, wirklich keine erfreuliche Erscheinung. Aber zum Glück bin ich Historiker und weiß, dass man nie an einem Land verzweifeln soll, auch nicht an Frankreich, denn es gibt keine Fatalität in der Geschichte.
Jetzt haben wir schon zwei sehr hoffnungsfrohe Perspektiven. Herr Michnik denkt, dass die Polen einfach ihren Islamhass abschütteln und Sie sagen, Frankreich wird es schaffen. Sie haben jetzt ins Spiel gebracht die Banlieues und natürlich die großen wirtschaftlichen Probleme. Ich würde gerne hier auf dem Podium ein bisschen diskutieren, ist es wirklich die Flüchtlingskrise, die uns sozusagen vor identitäre Probleme stellt, weil die Aufstellung unserer Gesellschaften sich verändert? Oder sind es wirtschaftliche Ängste, so wie ich das zum Beispiel überwiegend in den Vereinigten Staaten derzeit wahrnehme? Deswegen ist Donald Trump so erfolgreich mit dem Let's Make America Great Again, also auch wirklich Arbeitskraft für die weiße Mittelschicht zurückzubringen. Wie schätzen Sie das in Frankreich und vielleicht auch in Europa?
Was Frankreich betrifft, ist die Antwort ganz klar. Das kontinuierliche Versagen der Regierungsmehrheiten, sei es Mitte links oder Mitte rechts, in den letzten 10 oder 15 Jahren. Die Tatsache, dass in Frankreich die Arbeitslosenquote 2-mal stärker ist als in der Bundesrepublik. Und die Tatsache schließlich, dass die französische Wirtschaft es nicht schafft, die Herausforderung der Globalisierung zu meistern. Und dass viele Franzosen den Eindruck haben, sie werden preisgegeben und das kann nur schlimmer werden in der Zukunft, führt dazu, dass in vielen Kreisen in Frankreich und nicht nur in den klassischen Rechten Abschottungsreaktionen vorhanden sind. Man versucht, das mindestens zu retten, was man noch hat, damit es nicht schlimmer wird. Und das ist ein Teufelskreis und dieser Teufelskreis drückt sich auch in der konkreten Politik, Abschottung gegenüber Flüchtlingen, Verschärfung der Gesetzgebung und der administrativen Praxis gegen die Ausländer, die ohne Papiere in Frankreich leben, Wetteifern der Parteien unter sich, um zu sagen, nein, keine Flüchtlinge in Frankreich. Das einzige Thema Flüchtlinge in Frankreich, das ist das, was die Briten uns geschenkt haben, wenn ich so sagen darf, Calais. Die 10.000 oder etwas mehr Flüchtlinge, die in der Nähe von Calais sind, weil sie nach Großbritannien gehen wollen, weil sie dort Verwandte haben oder weil sie die Hoffnung haben, dass sie dort mehr Chancen für einen Beruf und für eine Zukunft haben werden. Aber Frankreich hat mit Großbritannien eine Vereinbarung getroffen, dass Frankreich die Grenze zu Großbritannien darstellt und verhindert mit Polizei, dass die Flüchtlingswilligen auf den Eurostar gehen oder auf Lastwagen, die Richtung Großbritannien fahren. Und das ist ein ständiger Guerillakrieg fast in der Region von Calais. Die Behörden in Frankreich haben das nie in den Griff bekommen, weil die Flüchtlingswilligen stärker sind. Die haben eine starke Organisation und Fantasie und Tricks und so weiter. Und die Situation heute ist so schlimm, dass Großbritannien bereit ist, eine Mauer in Calais zu bauen, um den Tunnel unter dem Kanal zu schützen. Eine 4 Meter hohe Mauer. Und da sind wir entweder bei Donald Trump oder bei Netanyahu.
Es scheint mir zu sein, als müsste man ins Baugewerbe einsteigen. Es scheint so ganz lukrativ zu sein. Herr Kunnani, sind eigentlich die Franzosen schuld am Brexit?
Nein, also es stimmt schon, dass die Flüchtlingskrise eine Rolle gespielt hat in dem Brexit-Referendum Ende Juni. Was eigentlich beim ersten Blick merkwürdig ist, weil es gibt auch keine Flüchtlingskrise in Großbritannien. So ein bisschen vielleicht wie in Polen oder in Thüringen. Es gibt keine Flüchtlingskrise.
Wo gibt es eine Flüchtlingskrise?
Also in Deutschland,
in der Türkei, also Grenze zu Syrien, gibt es eine Flüchtlingskrise. Ja. Wenn man sich die Türkei, Camps anguckt, Türkei, das Libanon, ist eine Libanon. Aber wo in Europa, jetzt in unserem, gibt es da Griechenland gibt es eine Flüchtlingskrise?
Teilweise also auch Italien und früher Spanien.
Also ich würde behaupten, es gab wenigstens, es gibt es immer noch, aber es gab wenigstens in Deutschland eine Flüchtlingskrise. Also wenn man Deutschland mit Großbritannien vergleicht, also wir haben in Großbritannien so ungefähr so viele Flüchtlinge insgesamt aufgenommen wie Deutschland bei dem Höhepunkt der Krise in einem oder zwei Tagen. Also was es in Großbritannien gibt, also sie hatten vorher unterschieden zwischen Flüchtlingskrise und einer Islamkrise. Also in Großbritannien, es gibt schon Islamophobie und es gibt diese Calais-Problematik, wie Sie bereits erwähnt haben. Aber wir haben eigentlich eine Einwanderungskrise. Das ist was anderes, glaube ich. Wie das alles zusammenhängt und was genau das Ergebnis von dem Brexit-Referendum, was entscheidend war, ist noch nicht klar, würde ich sagen. Also wir verarbeiten das noch und ich finde das auch ziemlich schwierig zu unterscheiden, auch weil es verschiedene Kampagnen gibt. Es gab die offizielle Kampagne und da ging es aus meiner Sicht eher, wie gesagt, um die Einwanderung und insbesondere die Einwanderung aus der EU. Es wurde immer wieder behauptet, und ich glaube, es ist schon was dran, ich glaube, es war nicht nur Rhetorik, wir sind nicht gegen die Einwanderung an sich, sondern gegen die unkontrollierte Einwanderung. Und das haben wir aus der EU. Die Einwanderung aus anderen Teilen der Welt können wir kontrollieren. Das Problem mit der Einwanderung aus der EU ist, dass wir es nicht kontrollieren können wegen Freizügigkeit. Das war aus meiner Sicht das Entscheidende. Natürlich gibt es schon auch Ressentiments gegen Flüchtlinge. Es gab ein berühmtes Plakat, nicht von der offiziellen Kampagne, sondern von der Kampagne von Farage, die schon so ein bisschen Ängste wegen Flüchtlinge hat damit gespielt. Aber ganz konkret war die Frage, wie kann man die Einwanderung aus der EU kontrollieren? Und das ist also für mich ganz spannend insofern, weil, also ich war ein Kind in Großbritannien in den 70er Jahren und ich kann mich daran erinnern, wie damals, ich meine, damals war die Einwanderung, also es ging hauptsächlich um Einwanderung von Nicht-Weißen sozusagen. Was jetzt passiert, also ist für mich sehr interessant, dass es eigentlich um Einwanderung von Weißen geht. Man regt sich in erster Linie, würde ich behaupten, darüber auf.
Dann ist es aber ein signifikanter Unterschied zu der Diskussion in Deutschland und ich glaube auch in Frankreich, weil da geht es um Einwanderer, vor allen Dingen muslimische Einwanderung, wenn ich jetzt genau. meine Vorredner und richtig verstehe.
Ganz genau.
Und natürlich genau und, schwarze genau. Einwanderer.
Und deswegen bin ich auch noch nicht überzeugt, dass das Referendum oder das Ergebnis von dem Referendum ein Ausdruck war von einer Ablehnung oder Abkehr vom Multikulturalismus oder ein Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit. Es ist viel komplizierter, glaube ich. Ich meine, auch bei der Frage der Einwanderung aus der EU, es gibt eine Vorgeschichte, und zwar die, dass Großbritannien als einziger EU-Mitgliedstaat in dieser Zeit nach der Osterweiterung der EU keine Übergangsbeschränkungen hatte. Deswegen viele, insbesondere Einwanderer aus Polen, kamen. Und das hatten wir, würde ich behaupten, gemacht unter Blair, weil wir glaubten, wir wären sehr liberal. Und meine Schlussfolgerung, wie gesagt, ich glaube, es ist immer noch nicht ganz klar, wie man das Ergebnis des Referendums zu verstehen ist. Aber meine vorläufige Schlussfolgerung ist, dass es sich herausstellt, dass wir nicht ganz so liberal waren, wie wir dachten. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht überzeugt, dass es wirklich eine Abkehr ist von Multikulturalismus. Es ist noch zu früh zu sagen, glaube ich. Es besteht die Möglichkeit, ich sage nicht, dass es passieren wird, aber es besteht die Möglichkeit, dass Großbritannien noch multikultureller wird durch den Brexit-Referendum. Es gibt auch Leute, die sagen, wir wollen mehr Inder und weniger Bulgaren zum Beispiel.
Herr Diener, Krisenzeiten heißt die Veranstaltung. Was haben wir für eine Krise?
Ja, wir haben eine vielfältige Krise, eine Überlagerung von einer ganzen Anzahl von Krisen. Und wenn ich meinen Kollegen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass ich in der undankbaren Rolle des Pessimisten bin, wenn ich am Schluss sozusagen Dinge zu erwähnen, gedenke, die vielleicht über das hinausgehen, was wir als die gegenwärtige Krise ansehen. Also ich würde der sogenannten Flüchtlingskrise nicht dieses Gewicht zuerkennen wollen, als sie in der Öffentlichkeit hat. Insofern bin ich vielleicht sogar noch optimistischer. Aber sie könnte sich als etwas herausstellen, wie jener berühmte Flügelschlag des Schmetterlings, das zuletzt dann diesen Sturm auslöst, der unsere Verhältnisse massiv verändern wird. Und wovon ich spreche, ist letztendlich der Zusammenhalt in Europa oder das, was wir als die Europäische Union verstehen, von der ich den Eindruck habe, dass sie aus vielerlei Richtungen her gegenwärtig bedroht wird und ich unterschiedliche Sollbruchstellen sehe. Und diese Sollbruchstellen werden immer größer und immer weiter. Das eine, und das hört man vielleicht in diesem Land nicht sehr gerne, dass Deutschland in den letzten Jahren so etwas wie eine hegemoniale Rolle zugewachsen ist. Nicht, dass Deutschland das wollte, es ist ihm einfach zugewachsen. Im materiellen Sinne, und auch dies ist jetzt eine Verkürzung und eine Übertreibung, dass es sich herausgestellt hat, obwohl Frankreich anderes damit im Sinne hatte, damals unter Mitterrand, dass der Euro eigentlich für andere, nicht für die Deutschen, so etwas wie eine verdeckte D-Mark ist, die Deutschland anderen auferlegt. Ein Habitus, die Form des Haushaltens, des Sparens, des Wirtschaftens, das müssen jetzt die anderen ertragen. Und das sieht man natürlich an den schwachen Komponenten, die in die Knie gehen. Aber das ist nur eine Komponente. Die andere Komponente ist so etwas wie eine moralische Hegemonie, die deutlich geworden ist anhand der Flüchtlinge, nicht was die Flüchtlinge selbst angeht. Ich bitte dies zu unterscheiden. Ich halte das nicht für ein derartiges Problem. Nämlich, dass Deutschland ganz intuitiv seine Vorstellungen und seine Konsequenzen, die es aus der Geschichte gezogen hat, auch den anderen überträgt. Wie selbstverständlich, ohne sie zu fragen, ohne sie zu befragen. Und dass die anderen ein ungutes Gefühl haben, dass Deutschland ihnen jetzt sozusagen Dinge vorstellt, vorlegt, ihnen etwas diktiert, was sie nicht so gerne möchten. Ich bin mit Adam Michnik derselben Meinung, die gegenwärtige Regierung in Polen ist eine fürchterliche Regierung und man soll die Hoffnung hegen, dass sie bald abtritt, was mir nicht scheint, dass es so sein wird. Weil diese polnische Regierung, Sie werden gleich verstehen, worauf ich anspiele, also nicht nur die EU als so etwas ansieht wie der Ausbund des Multikulturalismus, der sozusagen die polnische Identität angreift, sondern dass Polen, und über diesen Aspekt haben wir nicht gesprochen, nicht direkt, aber doch politisch, so etwas ist wie ein Grenzland Russland gegenüber. Und dass man in den letzten Monaten und Jahren in dieser Sollbruchstelle der europäischen Geschichte von der Ostsee herunter zum Schwarzen Meer, man könnte es sogar verlängern, bis in die Levante und bis in den Orient hinein, den Eindruck hat, Russland kehrt wieder. Und das erschüttert natürlich Staaten, in deren gesamten Geschichte Russland eine große Rolle gespielt hat. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten angehen, aber ich weiß nicht, ob das in Polen diskutiert wird oder wahrgenommen wird. Natürlich ist Russland nicht mehr die Sowjetunion, aber verschiedene Feiertage werden aufrechterhalten. Also was macht man zum Beispiel mit den Oktoberfeierlichkeiten? Also die Revolutionsfeierlichkeiten, die können natürlich nicht in dem Sinne weitergeführt werden. Man widmet diesen Tag um. Welcher Tag ist das? Gedenken an die polnische Invasion 1612 in Moskau. Wir können darüber lachen, aber ich glaube, wenn man ganz nah an Russland herantritt, hat man das Gefühl, dass sich einige Dinge verändert werden. Also worauf ich anspiele, Sollbruchstellen, die das europäische Gefüge zutiefst erschüttern. Zutiefst erschüttern. Amerika, und das ist auch ein Eindruck, den man haben könnte, tritt immer weiter zurück. Das kann man auch feststellen. Und plötzlich hat man den Eindruck, Deutschland ist eigentlich diejenige, und erlauben Sie mir diesen Ausdruck, Macht in Europa, die über vieles verfügt. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich äußere mich nicht dazu, aber ich stelle eine Sache fest, die mit der Innenpolitik etwas zu tun hat, mit dem, was wir in den letzten Wochen in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben. Und erlauben Sie mir, dass ich den Eindruck ganz kurz zusammenfasse, es ist keine Wahlanalyse, dass mein Eindruck ist, dass in der Bundesrepublik Deutschland viel mehr Menschen, um nicht zu sagen Wähler, mit den Positionen der AfD sympathisieren, als sie sie wählen. Wenn das stimmt, stehen wir vor einer großen Umwälzung des Parteienwesens. Und ich möchte jetzt auch wiederum nicht in das pessimistische Horn stoßen. Ich halte es nicht für undenkbar, dass wir in einem Jahr oder anderthalb Jahren so etwas erleben in Deutschland wie eine Verfassungskrise. Verfassungskrise bedeutet, man schafft es nicht, eine Regierung, eine tragfähige Regierung zu bilden. Die meisten Parteien werden sagen, mit der AfD niemals. Ja? Andere Parteien werden sagen, ja doch, aber vielleicht spalten sich oder spalten sich nicht, wie auch immer. Ich glaube, dass dieser Aspekt ernst genommen werden muss. Sie sehen, die Flüchtlingsfrage ist in dem Sinne nur jener Schmetterlingsschlag, der die Verhältnisse gleichsam berührt. Und noch ein wichtiger Aspekt, der vielleicht die Dramatik noch mal verdeutlicht. Einmal, im Prinzip ist Sozialstaat und Einwanderung Gegensätze. Es ist ein Problem. Der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat ist im Rahmen des Nationalstaates gewachsen. Es fängt mit der Bismarckschen Sozialversicherung an. Und insofern leben wir in einem Gemeinwesen, das auf etwas beruht, das ich als soziale Anwartschaft bezeichne. Die Leute stellen sich sozusagen in die Reihe und haben Anwartschaften. Renten, was auch immer. Und plötzlich haben sie den Eindruck, dass dieses Prinzip, ja, in dem Nationalstaat und Sozialstaat zusammenkommen, dass dieses Prinzip in irgendeiner Weise bedroht ist. Wenn dem so ist, was offen ist und fraglich ist, dann bedeutet das, dass die Sozialdemokratie gefährdet ist. Das sind alles Fragen, die uns bewegen sollten, wenn wir mit Blick oder mit Ausgang auf die sogenannte Flüchtlingskrise das gesamte europäische Gefüge nochmal in den Blick nehmen und letztendlich feststellen können, wir leben in unsicheren, aber auch interessanten Zeiten, einer sehr großen Veränderung. Und vielleicht noch das letzte Wort, was die Fragen der unterschiedlichen politischen Kulturen angeht. In Polen, so verstehe ich jedenfalls Polen, was mir überhaupt nicht gefällt, das können Sie sich vorstellen, ist heute der polnische Nationalstaat, den sich die polnische Nationaldemokratie in der Zwischenkriegszeit gewünscht hat und den die Kommunisten herbeigeführt haben. Ein homogenes Polen, die Juden sind ermordet, die Deutschen sind vertrieben, die Ukrainer sind jenseits der Grenze. Endlich ist Polen, das sich die polnische Nationaldemokratie gewünscht hat. Und jetzt kommt Brüssel und erzählt uns, was wir zu tun haben. Das gefällt nicht. Ich sage nicht, dass man dem zustimmen muss. Man muss verstehen, welche tiefen Dimensionen angerührt werden. Wenn ich Adam direkt ansprechen kann, so ein Mann wie Donald Tusk muss den Polen erscheinen wie der General Rokossowski. Ja, der sozusagen jetzt von Moskau her den Polen gegenüber bestimmt hat, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich sage ja nicht, und ich hoffe, dass es nicht so rüberkommt, dass ich das alles verstehe. Aber die Dinge wirklich zu beobachten und sie im Fokus zu belassen Und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, was unter Umständen politisch nötig wäre. Und jetzt das letzte Wort. Es gibt ein Problem mit der politischen Kultur in Deutschland. Deutschland ist ein hoch und höchst sympathisches Land. Die Frage der Willkommenskultur, die Haltung, die Hilfsbereitschaft auf der Mikroebene nachahmenswert, moralisch im höchsten Maße nachahmenswert. Gar keine Frage. Aber, und wenn man wieder tiefer fasst, gibt es in Deutschland etwas, was ich als eine Gefährdung ansehe. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, was ich damit meine. Es gibt im Spiegel und Spiegel Online, ja, wie Sie wissen, die meisten lesen das ja, zumindest wenn sie sich bewegen, unterschiedliche Kommentatoren. Es gibt jemanden von der Linken, es gibt jemanden von der Rechten und die tauschen die Argumente nicht untereinander aus, aber richten es an die Öffentlichkeit. Und plötzlich erscheint ganz von links ein Kommentar, das aufgrund einiger türkischer Fahnen in Köln die Auffassung vertritt, man möge jetzt den türkischstämmigen Doppelstaatlern in Deutschland die Staatsangehörigkeit entziehen. Um gleichzeitig zu erklären, doppelte Staatsangehörigkeit sei gut, aber nur für Europäer. Wenn ich das sozusagen Revue passieren lasse, dann fällt mir ein, er meint nur Europäer, meinte eigentlich Christen. Denn wenn er die Türken sozusagen benennt in dem Sinne, dass sie nicht kompatibel sind. Und da frage ich mich, Jakob Augstein, der sozusagen aus der Linksaußen agiert, vertritt diese Auffassung? Das lädt zur Verwunderung ein. Und die Verwunderung, die ich jedenfalls zu äußern gedenke, ist die, dass viele der Reaktionen in Deutschland eine nachgeholte noch Reaktion auf den Nationalsozialismus ist. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass es eine kontraphobische Reaktion auf die Vergangenheit ist. Kontraphobisch heißt in dem Sinne, ja, was die Eltern oder die Großeltern getan haben, will ich auf keinen Fall tun. Ich werde die politische Haltung einnehmen, die das Gegenteil, und ich würde sagen vermeintliche Gegenteil, dessen ist, was der Nationalsozialismus gewesen ist. Insofern reagiere ich ja immer noch auf den Nationalsozialismus, auch wenn ich es verkehre. Das, was ich jedenfalls mit Interesse verfolge, dass das Potenzial der AfD, dass man endlich das sagen kann, was man immer schon sagen wollte, ja, viel größer ist als das, was wir jetzt als politische Meinungsäußerungen in Deutschland wahrnehmen.
Jetzt können wir auch mal eine halbe Stunde schweigen und darüber nachdenken. Vielen Dank, Herr Professor Diener. Da sind ganz viele Aspekte, die wir unbedingt diskutieren sollten.
Genau an dieser Stelle werden wir morgen die Diskussion für euch weiterführen. Zuletzt habt ihr gerade noch Ines Pohl gehört, die Moderatorin. Davor haben sich geäußert Adam Michnik, Publizist und Chefredakteur der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza, Dan Diener, Historiker und auch Publizist an der Hebrew University in Jerusalem, Dietmar Herz, Professor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Erfurt, Etienne François, Professor Emeritus für Geschichte am Frankreich-Zentrum der FU Berlin und der Pariser Sorbonne, sowie Hans Kutnani, Politikwissenschaftler beim German Marshall Fund. Morgen, wie gesagt, geht's an dieser Stelle mit dem zweiten Teil der Diskussion weiter.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.